Die allererste Erfahrung hat mir gezeigt, dass es super teuer sein kann, einen Programmierer wirklich zu engagieren und teilweise 10.000 Euro kostet. Und da habe ich dann auch ziemlich schnell begriffen, dieses Geld werde ich nie zusammenkriegen als Schülerin, deswegen muss ich mir das halt eben selbst beibringen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt, lautet sotechdeutschland@ntv.de. Und heute dürfen wir Aya Jaff begrüßen. Hallo Aya, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's gut. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön. Aya, ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist quasi seit du 15 bist Programmiererin und wahrscheinlich eine der bekanntesten Programmiererinnen in Deutschland. Mit 19 warst du für ein Stipendium im Silicon Valley. Sehr coole Sache. Du hast ein Börsenplanspiel entwickelt, mal eine eigene Firma gegründet. Jetzt bist du mit 24 noch Studentin, aber nebenbei berätst du Unternehmen. Und diese Woche ist auch dein erstes Buch rausgekommen. Darüber sprechen wir nachher noch. Wenn du jetzt einen Steckbrief ausfüllen müsstest, was wäre denn jetzt dein aktueller Status so berufstechnisch?
Super witzige Frage. Ich glaube, ich würde mich jetzt erstmal als Autorin bezeichnen tatsächlich, weil ich sehr viel schreibe. Also sowohl in der Uni muss ich meine Bachelorarbeit schreiben, aber auch das Buch ist ja jetzt gerade fertig geworden und ich habe noch eine Kolumne nebenbei laufen, die Tech for Future heißt. Da interviewe ich auch nochmal Leute und schreibe ganz viel. Also ich glaube, Autorin trifft es ganz gut.
Was machen deine Studien? Was studierst du noch? Oder wie bist du da kurz vorm Ende? Oder wie steht's da?
Genau, also ich bin da kurz vorm Ende und ich studiere Ökonomie und Sinologie im Zweifach-Bachelor an der FAU in Erlangen-Nürnberg. Ja, es macht total viel Spaß. Also man lernt halt Chinesisch. Es fordert auf jeden Fall hinaus, aber es ist umso interessanter, glaube ich, eine komplett neue Kultur kennenzulernen.
Du hast ja recht früh angefangen zu programmieren. Ist ja jetzt nicht unbedingt, was man jetzt, wenn man jetzt mal einen klassischen Klischee denkt, so von einem Mädel erwartet. Wie kamst du dazu?
Ja, ich wollte eigentlich nie wirklich Programmiererin werden, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Ich hatte aber eigentlich einfach nur super viele Ideen, die technischer Natur waren. Das heißt, ich hatte, wenn mich jemand gefragt hat, wie ich meine Nachbarschaft irgendwie verbessern könnte, dann hatte ich irgendwie 1000 App-Ideen, wie man das eben angehen kann. Und ich habe auch immer im ersten Schritt erstmal versucht, einen Programmierer an Bord zu holen. Und ja, die allererste Erfahrung hat mir gezeigt, dass es super teuer sein kann, einen Programmierer wirklich zu engagieren und teilweise 10.000 Euro kostet. Und da habe ich dann auch ziemlich schnell begriffen, dieses Geld werde ich nie zusammenkriegen als Schülerin, deswegen muss ich mir das halt eben selbst beibringen. Also ja, Not macht erfinderisch. Ich habe mich dann halt wirklich einfach selbst hingesetzt. Erstmal ja, 2 Monate mir selbst die Basics online beigebracht und dann aber hatte ich dann so ein Motivationstief, wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt brauche ich ein paar Freundinnen, die mit mir das Ganze lernen und sich mit mir wirklich diese Herausforderung stellen. Und ja, so kam es dann, dass ich dann wirklich 5 Jahre lang verschiedenste Programmiersprachen gelernt habe und ja, zu dem Beruf eben auch irgendwo dann gekommen bin.
Aber Freundinnen heißt, du hast da so eine Programmiererinnen-Clique gehabt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte erstmal so eine kleine Clique von lauter Mädels, die halt eben auch programmieren lernen wollten, weil sie irgendwie ihre eigene Website gestalten wollten, ihren eigenen Blog, irgendwie, ich weiß nicht, Freundschaftsarmbänder, die irgendwie ja leuchten, wenn sie nah an ihrer besten Freundin eben sind. Also super witzige Ideen und ja, wir haben uns erstmal in so einem Programmierclub, sage ich jetzt mal, quasi ja immer wöchentlich getroffen und haben dann an verschiedensten Sachen gearbeitet und Experten eingeladen und es war so eine coole Erfahrung, weil jeder hat einfach das gemacht, worauf er Bock hatte und ja, irgendwann kamen dann auch noch ein paar Jungs dazu und dann, weiß nicht, hat sich das Konzept einfach weiterentwickelt.
Ihr wart also nicht die Nerds und wurdet gehänselt, das war offenbar, ist das eine Ausnahme in Deutschland oder hast du einen Eindruck, dass war eine andere Zeit jetzt und das war so?
Also ich glaube, ich habe schon noch in der Schule gesehen, dass es definitiv dieses Bild des Nerds gab, was man auch so schlecht kennt. So dieses Gamer hat nicht so viele Freunde, ist zurückgezogen, männlich, weiß. Das gibt es auf jeden Fall noch so. Also gab es zumindest zu meiner Schulzeit. Und ich habe mich einfach nicht, also ganz natürlich sage ich jetzt mal, nicht so gefühlt, als ob ich zu dieser Gruppe Mensch gehöre. Und habe mich auch sehr lange nicht als Programmiererin bezeichnet. Bis dann aber jemand kam und gesagt hat, hey, du programmierst doch eigentlich jedes Wochenende, oder nicht? Und jeden Abend. Und ich so, ja, aber das macht mich noch nicht zur Programmiererin. Und so, und was macht dich denn zur Programmiererin? Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, na gut, dann nenne ich mich so.
Wie kam denn dann der Schritt, dass du jetzt quasi so in aller Munde bist und, sage ich mal, in einer etwas breiteren Öffentlichkeit auch bekannt bist? Du warst ja auch schon beim Kollegen Jan Böhmermann mal bei Neo Magazin Royal und so weiter. Also da ihr mehrere Mädels wart, die programmiert haben, du bist ja offensichtlich die, die es zumindest mit in die erste Reihe geschafft hat. Wie kam das?
Also ich glaube nicht, dass es mit meinen Fähigkeiten oder ähnliches zusammenhängt, ehrlich gesagt, sondern damit zusammenhängt, dass ich einfach sichtbar war für andere Leute. Das heißt, auch für Leute, die außerhalb der Bubble sind, die quasi keine Programmierer sind, hatte ich zum Beispiel Artikel, die halt wirklich über diese ganzen Projekte gingen, die ich gemacht habe. Ich war auf Konferenzen und habe mich dort jedes Mal freiwillig gemeldet, dass ich auf die Bühne kann und so weiter. Und so kam es dann auch eher, dass ich die ersten kleinen Interviews gegeben habe und so dann natürlich dieser Schneeball-Effekt ausgelöst wurde, sag ich mal. Aber ich kenne so viele Programmiererinnen, die so einen ähnlichen Weg hatten wie ich, die dann auch so mit 15, 16 eben einfach nur das Interesse dafür hatten und damit angefangen haben. Also allein schon die Mädels, mit denen ich quasi programmiert habe.
Bist du denn jetzt noch dabei in Sachen Technik, also so auch so intensiv, oder ist das für dich abgeschlossen, das Kapitel, und du machst jetzt eher neben Bücherschreiben und anderen Sachen lieber das, oder hast du ein Auge drauf auf Technik?
Ich habe ein Auge drauf, aber es ist nichts, womit ich jetzt Geld verdiene. Deswegen ist es für mich immer noch ein Hobby. Also wenn ich mal Zeit habe und ein Wochenende irgendwie Lust habe, dann mache ich bei einem Hackathon mit. Das ist quasi so ein 2-Tage-Event, wo ganz viele Programmierer kommen und einfach mal sich mit Problemen beschäftigen und dazu eine technische Lösung entwickeln. Oder ich helfe da mal aus, oder ich gebe irgendwie kleine Workshops, auch für junge Leute, die dann eben programmieren lernen möchten. Oder ich probiere mich ein bisschen mit KI aus und versuche mich da ein bisschen mehr auszukennen. Aber ich habe jetzt nicht ein Produkt technischer Natur, was ich irgendwie auf den Markt bringen möchte, oder irgendein Unternehmen, was mich jetzt so beschäftigt. Deswegen würde ich das definitiv eher jetzt erstmal als Hobby bezeichnen. Und mich interessiert jetzt gerade eher Technologie aus der makroökonomischen Sicht, sage ich mal. Also wie was ist die Rolle von Technologie, wenn man über Umwelt redet, über Nachhaltigkeit, wenn man über Politik redet, wo liegt da die Verantwortung?
Das passt ja ganz gut zu deinem Tech for Future-Thema, die Kolumne, die du gestartet hast. Was klingt ja nach Fridays for Future so ein bisschen. Was steckt dahinter?
Ja, genau. Also der Wunsch war, dadurch, dass ich in dieser Generation Fridays for Future hineingeboren wurde, sage ich jetzt mal, und mich zwingend auch mit diesen Themen auseinandersetzen musste, viele meiner Freunde auch streiken gegangen sind und ich mit dabei war, hatte ich natürlich auch irgendwo dieses Bedürfnis, dass ich aus meiner Ecke so ein bisschen mitmischen möchte. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich als, Tech-Begeisterte, Tech-affine Programmiererin, wie kann ich mich da auch für diese Nachhaltigkeitsthemen, wie kann ich mich für solche Sachen einbringen? Und da ich nicht die Antwort auf diese Frage hatte und es mich total geschockt hat, habe ich mir quasi jetzt zur Aufgabe gemacht, ganz viele Lösungen, die es da draußen gibt, einfach zu beleuchten, quasi ins Gespräch zu gehen mit Professoren, mit Unternehmern, mit Wissenschaftlern und über ihre Startups zu reden, über ihre nachhaltigen Ansätze, wie sie eben Technologie weiterbringen wollen, um wirklich tiefergehende Probleme zu lösen. Und das macht mir halt total viel Spaß, weil ich weiß nicht, als Programmiererin kommt man ehrlich gesagt mit dem Thema Nachhaltigkeit weniger in Kontakt. Es kommt dann sehr schnell eher so dieser Aspekt von eine Seite performanter zu gestalten, einfach so zu gestalten, dass sie so wenig Daten wie möglich verbraucht. Und das war mir nicht genug, weil das quasi wieder irgendwo bei mir anfängt und das nicht so einen großen Hebel hat, wenn nur ich quasi meine Seite performanter mache. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, was passiert denn, wenn wir noch tiefer graben? Warum sind denn Daten überhaupt so kritisch? Wie werden sie denn gespeichert? Wie viel Energie braucht das denn? Und können wir nicht darüber vielleicht irgendwie eine größere Bewegung starten und da mal nachhaken? Also das ist quasi wirklich der Blick von meiner Seite aus, von einer Person, die sich zwar mit Tech auskennt, aber eben noch nicht mit diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und da erkläre ich das halt eben den ganzen Leserinnen und Lesern, wieso mein Trip ausschaut in die Nachhaltigkeitsszene.
Was wäre da so, wenn man fragen müsste, dein Lieblingsthema oder Tech-Thema in dem Bereich? Wo würdest du sagen, da kenne ich mich gut aus und darüber rede ich gerne oder da bin ich gut dabei?
Gute Frage. Ich bin da ziemlich breit gestreut. Ich glaube, oft werde ich zu Panel-Discussions eingeladen, wo es um KI geht und vor allem diese ethischen Fragen rund um KI. Ich glaube, da bin ich jetzt mittlerweile ganz gut aufgestellt, aber auch nur gefühlt, weil ich einfach mit so vielen Experten da saß und ihre Meinung zu den kniffligsten Fragen gehört habe. Ich meine, ich glaube, ich würde jedem anderen eher das Mikro geben, wenn es um wirklich tiefe technologische Meinungen geht zu Dingen. Ich bin der Meinung, dass auch so ein Generalist eben, jemand, der von allem so ein bisschen was weiß, auch einen immensen Wert einfach in der Diskussion hat, weil er einfach einen Blick aufs Ganze hat. Und das ist mir eben auch wichtig, dass sowohl die Leser vom Buch eben, aber auch normale Leser von der Kolumne jetzt, dass sie das Gefühl haben, dass ich ein bisschen von allem mit reinbringe und nicht nur etwas von der technischen Seite irgendwie beleuchte, sondern auch an Umwelt denke, an Politik und ob etwas realistisch ist oder nicht.
Hast du denn so ein Beispiel für so ein Tech for Future, also was das so ein bisschen anfassbarer macht?
Ja klar, also ich meine, das allererste Thema, was ich mit reingenommen habe, ist, wie man war quasi so eine Art Frage von, wer ist eigentlich verantwortlich für die technologischen Konsequenzen auf die Umwelt? Für die Konsequenzen auf die Umwelt von der technischen Seite aus. Um das mal runterzubrechen. Die Politik ist ja eigentlich meiner Meinung nach total in der Verantwortung, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, inwiefern jetzt Daten quasi gespeichert werden und wie wir hier Energie einsparen können und wie wir quasi so mit den großen Technologiekonzernen europaweit, aber auch weltweit ins Gespräch kommen. Und ich habe hier ein Beispiel jetzt. Ich habe hier Svenja Schulze auch mal quasi beleuchtet und gesagt, okay, Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, die hat eine umweltpolitische Digitalagenda rausgebracht, die halt verschiedenste Themen durchleuchtet. Und das ist nicht nur die Konsumentenseite, sondern auch definitiv die politische Komponente, wo sie sagt, hier sind wir in der Verantwortung. Und das finde ich total wichtig, dass wir auch darüber reden, was hat denn die Regierung eigentlich wirklich geplant? Hat sie uns alle im Blick? Weiß sie, was da abgeht? Sind das realistische Ziele, die sie gesetzt hat? Ist es überhaupt im Einklang mit dem, was die Experten sagen in den Tech-Communities? Das ist so ein typisches Tech-for-Future-Thema.
Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, KI hast du auch gesagt, wie ist da deine Einstellung zu KI? bist du da offen für oder hast du gesagt, oh, gefährliche Sache, da müssen wir ganz doll aufpassen, dass uns das nicht aus dem Ruder läuft. Da gibt es ja einige wie Elon Musk und so, die da vorwarnen und in dystopischen Szenen malen und so weiter, kann man sich ja alles vorstellen. Aber wie siehst du das? Wo ist da dein Standpunkt?
Also ich glaube, das, was ich über KI jetzt auch schon so von der Publikumsseite höre, wenn ich auf Events bin, das ist so weit weg von der KI, die wir heute wirklich benutzen, dass ich mir denke, noch müssen wir uns keine Sorgen machen. Also wenn ich jetzt mal eine Publikumsfrage nehmen kann, das war so, KI wird uns doch irgendwann mal alle umbringen, sollten wir das nicht jetzt schon einfach ein für alle Mal beenden? Und wenn man das hört, ist man so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen geschockt, wie der Wissensstand ist und was man quasi wahrscheinlich in der Öffentlichkeit einfach nur über KI denkt. Und dann fange ich halt immer erstmal an zu definieren, hey, stopp mal, ganz kurz. KI ist nicht das, was du da bei Will Smith, bei iRobot gesehen hast, was auf dich losgeht, sondern KI ist das, was wir gerade kennen, ist eigentlich nur maschinelles Lernen, ist ein Algorithmus, der eine Sache ziemlich gut kann. Und das war's. Es hat noch keine, ja, Intelligenz, dass es jetzt auf dich losgeht und losrennt und einen, ich weiß nicht, großen Plan verfolgt und den auch noch selbst entwerfen kann. Also so weit sind wir nicht. Und davon, glaube ich, müssen wir eben auch noch gar nicht sprechen. Das sind meine 2 Cent zu der ganzen Diskussion.
Du berätst ja auch Unternehmen, richtig?
Ja, genau.
Mit was für einem Problem kommen denn die Unternehmen, beziehungsweise was für Unternehmen sind das erstmal? Welche Kategorie und mit welcher Fragestellung wenden die sich an dich?
Meistens sind es Großunternehmen, die auf mich zukommen, also Bosch oder Adidas zum Beispiel zähle ich dazu. Bei Adidas war das jetzt vor allem ein HR-Thema, das heißt, wie kriege ich mehr Programmiererinnen in mein Unternehmen, weil ich einfach ganz anders wahrgenommen werde. Und da haben wir halt eben einen europaweiten Hackathon zusammen organisiert und haben da ganz viele junge Leute eingeladen, die sich halt eben mit den Adidas-Produkten beschäftigen. Und so sind sie halt eben in diese ganze Tech-Schiene mit reingeraten und hatten so ein bisschen ja ein Gefühl, ein Gespür dafür, was vielleicht ihre Aufgabe wäre, wenn sie bei Adidas arbeiten. Das fand ich total cool. War halt auch ein Thema, was mich total packt und wo ich auch total ja den Need sehe da draußen. Und bei Bosch ist es dann aber wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ein Corporate Startup bei ihnen und sie haben halt ganz viele Fragen rund um, wie muss das Produkt jetzt am besten umgesetzt werden? Es geht um Security. Wie positioniere ich es am besten? Welche Features sollte es haben? Wie funktioniert die App am besten? Ist es flüssig oder nicht? Da testet man auch ganz viel. Also das sind super verschiedene Themen und ich glaube aber, jedes Thema gibt so eine Seite meines Charakters wieder und das finde ich so toll. Also ich kann alle meine Sachen, alle meine Learnings wirklich in diese Sachen hineinfließen lassen.
Ist es dein junges Alter noch, dass die Unternehmen dort vor allen Dingen im Vordergrund sehen? Dass du da mit ganz anderen Emotionen auch rangehst vielleicht, als jetzt ein Erwachsener oder also was heißt Erwachsener, aber sagen wir mal doppelt so alt wie du, wie ich zum Beispiel.
Sicherlich ist mein Alter ein Vorteil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieselben Tipps, glaube ich, gekommen wären von jemandem, der einfach diese Erfahrung nicht gemacht hat, wenn man jetzt irgendwie frisch im Studium ist, wie da einfach das Klima ist, wie es da, welcher Job irgendwie total gut angesehen wird, um was es da wirklich geht. Ich glaube, da sollte man schon immer jemanden fragen, der mitten im Wirbelsturm ist und dann sagen, hey, was braucht ihr denn und was mag deine Generation und was mögen deine Freunde eigentlich gerne sehen? Weil es gab auch irgendwie, also das habe ich dann halt mitbekommen, als ich dann in den Teams saß und die einzige wirklich junge Person war, stand ich dann auch manchmal einfach alleine mit den Tipps da. Und es war so, ihr wollt jetzt einfach auf Facebook eine Ad rausschalten, und das war's. So, damit werdet ihr keine Leute erreichen. Niemand ist mehr auf Facebook. Also das sind so kleine Dinge, die man halt eben ein bisschen besser einschätzen kann, glaube ich, wenn man einfach jünger ist.
Ja, glaube ich. Du hast ja jetzt diese Woche dein erstes Buch rausgebracht. Moneymakers heißt das. Und da geht es um ja, sagen wir mal Geldanlage, kannst du gleich vielleicht besser noch sagen. Ist es jetzt gutes oder schlechtes Timing, so mitten im oder kurz nach dem Corona-Crash, je nachdem, wie man das jetzt zeitlich einordnen möchte?
Also in meinem Buch Moneymakers geht es vor allem um finanzielle Bildung in allererster Linie. Das heißt, ich gebe hier keine Tipps, wie man am besten wirklich anlegt, sondern ich zeige wirklich auf, was es für verschiedene Wege gibt, die man sich eben anschauen kann, wenn man Interesse hat für die Börse. Und ich bin per se immer der Meinung, dass es gut ist, sich mit Börse zu beschäftigen, egal zu welcher Zeit. Aber gut, ich meine, genau in solchen Momenten, wo so eine Krise ist, kommen die meisten Leute auf mich zu und sagen, hey du machst doch was mit Börse, sag doch mal, soll ich das jetzt kaufen? Elon hat da was gepostet bei Twitter, das scheint irgendwie ganz, ganz verrückt zu gehen. Soll ich da jetzt mal investieren? Und spontan, wenn ich weiß, diese Person hat überhaupt keine Ahnung von Börse, dann sage ich lieber, nee, informier dich lieber ein bisschen mehr darüber. Aber gut, wenn man jetzt sehr viel Geld auf der hohen Kante hat und das auch ausgeben kann und es nicht wehtut, wenn man es verliert, dann klar, kann ich schon sagen, dass es allgemein gilt, wenn die Kurse ja weiter unten sind, dass es sich ja oft lohnt, da einfach einzusteigen. Und jede Krise geht auch mal vorüber. Aber ja, also für absolute Neulinge würde ich jetzt erstmal sagen, ist die erste Krise erstmal auch schon was sehr Aufregendes. Und vielleicht hilft es ja auch einfach mal, die Börsennachrichten mitzuverfolgen und ja, bei einem Börsenplanspiel, wie halt eben, wie ich es eben auch mit aufgebaut habe, Tradity, mitzumachen und einfach mitzutraden mit Spielgeld. Also das finde ich dann auch ja ganz sinnvoll in dem Moment.
Ich kann noch die Telebörse empfehlen, regelmäßig sich anzuschauen, da kriegt man auch mal gute Informationen. Wenn du empfehlen würdest, jemand dich fragt, ein junger Mensch, wo soll ich mich informieren? Lieber Warren Buffett zuhören oder Madame Moneypenny? Wen würdest du sagen, soll er sich lieber angucken?
Ich glaube tatsächlich zuerst Madame Moneypenny, wenn es nur diese zwei Alternativen gibt. Weil Madame Moneypenny vor allem auf eigene Finanzen quasi aus ist und das erklären möchte, wie man quasi mit seinem eigenen Geld am besten umgeht. Und ich glaube, sie beleuchtet auch nochmal sehr gut diese Vorteile von, was es einem bringt, wenn man sich frühzeitig mit Sparplänen, ETF-Sparplänen auseinandersetzt und mit der Rentenlücke und zu welchen Beratern man gehen soll. Und ich habe sie auch in meinem Buch interviewt. Also der Aspekt kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. Und erst später dann würde ich dann Leuten auch sagen, informier dich auch mal, was Warren Buffett so macht, weil er macht halt vor allem langfristige Investments, die dann auch wirklich 5 oder 10 Jahre lang teilweise gehen. Und das finde ich dann wiederum auch ganz interessant, also dass sich Leute wirklich nicht nur mit ihrer Rentenlücke beschäftigen und dass sie die schließen, sondern auch wirklich damit beschäftigen, vielleicht ihr Vermögen dann auch mal zu vermehren und irgendwie ja ihre eigenen Interessen dann richtig mal ja ausleben zu lassen, wenn der Geldbeutel es erlaubt.
Das ist ja ganz interessant, dass wir gerade jetzt am Wochenende Warren Buffett hatten mit der Hauptversammlung, der auch gesagt hat, die Situation ist auch für ihn schwierig und kaum vorherzusehen, wie es weitergeht. Er hat selber auch 50 Milliarden verloren, rein Buchwert jetzt, aber da sagst du ja wahrscheinlich auch die leben diese Krise ganz neu und haben sowas noch nicht erlebt.
Oder? Ja, total. Also das, was ich gerade auch total krass versuche, ist einfach Ruhe zu bewahren, weil es halt wirklich meine allererste Krise ist. Und ich bin ja eigentlich schon so seit 5 Jahren mit dem Trading so ein bisschen dabei und es sah wirklich noch nie so schlecht aus, sage ich mal, in meinem Depot und generell, wo man quasi steht. Und es verunsichert natürlich auch einen so. Man denkt sich, ah, das ist mein hart verdientes Geld und ich möchte das natürlich nicht verlieren oder so im Negativ sehen. Aber ich glaube, Ruhe bewahren ist so ziemlich der beste Tipp, den man überhaupt Leuten geben kann, die ihr Geld irgendwie an der Börse haben, weil also gerade zu dieser Zeit ist es halt, da blutet einem schon das Herz, aber wenn man dabei bleibt und in Unternehmen investiert hat, die jetzt nicht bankrott gehen, also wirklich große Unternehmen, dann sollte man da auch keine Probleme haben, glaube ich, auf lange Sicht.
Du bist ja in deinem Buch sehr breit unterwegs, hast du ja auch selber schon gesagt. Du hast zum Beispiel einen Artikel über Silicon Valley und erklärst ein bisschen so das Phänomen Elon Musk oder versuchst auch zu definieren so Themen wie Augmented Reality oder künstliche Intelligenz. Das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt von außen gucke, gar nicht unbedingt erwartet in so einem Buch, das sich so um finanzielle Bildung kümmert. Warum war dir das wichtig, so Tech-Themen da reinzubringen?
Also mir ist es wichtig, in dem Buch verschiedene Brücken zu dem Thema Börse zu finden. Und wenn das dann halt eben diese großen Trends sind, wie die großen Tech-Trends, Big Data, AI, VR, dann sind das diese Brücken, die man halt eben raussuchen muss und dann quasi hernehmen kann, um zu analysieren, wie haben sich denn diese großen Tech-Unternehmen verhalten? Inwiefern sind sie relevant, wenn ich mich mit Aktien auch quasi ja austoben möchte und da welche aufkaufen möchte von diesen Unternehmen? Mir ging es wirklich darum, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt einen großen Zusammenhang zwischen meinen Interessen und quasi meinen und das, was ich an der Börse wirklich mache am Ende. Und da habe ich dann halt verschiedene Brücken versucht zu schlagen. Ich habe eben gesagt, wenn du dich fürs Thema Nachhaltigkeit interessierst, wenn du rausgehst mit Fridays for Future, dann sind vielleicht auch solche Fonds für dich interessant, die sich mit Clean Energy beschäftigen. Dann kannst du da dein Geld investieren. Wenn du dich für, ich weiß nicht, KI und Big Data interessierst, dann solltest du dir diese und jene Tech-Unternehmen eben anschauen, weil die halt eben, ich weiß nicht, Nvidia zum Beispiel, die haben total krass viel mit AI zu tun und weiß nicht, machen diese großen Grafikkarten. Und das war super interessant, also sich einfach da mal reinzulegen. Lesen. Und ich weiß nicht, ich habe auch ein Beispiel mit Kylie Jenner gemacht, weil ich mir denke, hey, jeder, der sich vielleicht für Mode oder sowas interessiert und für Fashion und für, ich weiß nicht, Make-up, der sollte sich mal diese Unternehmen halt ansehen, die halt auch solche großen Marken wie halt Kylie Jenner auch haben. Und mir geht es wirklich immer darum, zu zeigen, du kannst auch Teil der Konversation sein. Und dieses Börsenthema ist nicht nur für Leute, die halt eben super reich sind oder in Anzügen rumlaufen oder halt eben, ja, die Privilegien haben aus dem Elternhaus, dass sie sich quasi schon von Kindsbeinen auf mit diesen Dingen beschäftigen, sondern jeder kann damit machen.
Sollte man sich, wenn man in Technik investiert, sich dann damit auskennen oder eher so ein Gefühl dafür haben? Was denkst du, wie wichtig wäre das? Früher hieß es ja mal, investieren in Produkte, die du kennst, zum Beispiel Turnschuhe, dann investierst du halt in Adidas oder was auch immer, ne? Getränke dann in Coca-Cola. Jetzt reden wir über komplexe Technik, ne? Da weiß nicht, muss man das nicht dann auch halbwegs verstehen können, um nicht Gefahr zu laufen, da ins Falsche zu investieren?
Ja, voll. Also ich bin schon ganz klar auf der Seite von investieren nur in das, was du verstehst. Deswegen habe ich auch ehrlich gesagt die Finger von Bitcoin gelassen und habe auch im Buch darauf hingewiesen, dass es sowas wie Spekulationsblasen gibt. Dinge, die dann eben einfach gehypt werden tatsächlich, weil es einfach, ja, verdient vielleicht auch nicht quasi den Aufschwung, den es bekommen hat. Und wenn du dann quasi nicht selbst verstehst, warum dieser Hype überhaupt entstanden ist, dann wirst du auch nicht verstehen, wann der Moment da ist, wo die Aktie dann auch eben auch runtersinkt. Und das ist für mich das, was dann wirklich problematisch ist, wenn man dann einfach nur auf den Zug aufsteigt, weil der gerade einfach ja gut läuft und weil es sich zu lohnen scheint. Ich bin immer dafür, wirklich mit Ruhe alles mal abzuwägen und zu schauen, in was kann ich langfristig investieren und sagen mir diese Themen generell zu, kenne ich mich halbwegs damit aus. Und ja, in dem Buch aber bin ich immer noch dafür, dass man sich halt eben trotzdem mit diesen Trends einfach mal beschäftigen sollte. Das heißt nicht, dass man in die Tiefe gehen muss, aber das heißt, dass es quasi kein Fremdwort sein darf, was die Digitalisierung eben für Ausmaße hat oder was, ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn ja eben BlackRock zum Beispiel in immer nur nachhaltige Unternehmen irgendwie investieren möchte in Zukunft. Diese Zusammenhänge, die muss man im Kopf irgendwo, ja, diese Verknüpfungen muss man irgendwo machen. Und das versuche ich halt in dem Buch zu zeigen und auch zu sagen, dass man das im jungen Alter schon machen kann.
Die Deutschen gelten ja so ein bisschen als Aktienmuffel. Ich weiß nicht, ich meine, du kennst jetzt weiß nicht, du lebst ja auch am Ende in der Blase wie wir alle, aber wenn du jetzt auf deine Generation schaust, meinst du, dass sich das ein bisschen ändern könnte? Dass die Leute wieder mutiger werden und investieren, weil sie vielleicht auch keine andere Wahl haben?
Ja, also ich sehe super viele Leute, die halt von ihren Eltern gesagt bekommen, also super viele Leute in meinem Alter, die von ihren Eltern gesagt bekommen, lass die Finger von den Aktien, weil ich mich daran verbrannt habe. Wenn man jetzt an die Telekom-Aktie denkt, wenn man an die Finanzkrise denkt, also das sind keine guten Erfahrungen. Und da verstehe ich auch die Meinung der Eltern, wenn sie sagen, lass doch lieber die Finger davon. Dennoch denke ich, dass vor allem diese Leute, die halt eben jetzt diese Erfahrung nicht gemacht haben, sich nicht verbrannt haben, dass sie dann doch vielleicht schon eher damit mal spielen möchten als jetzt irgendwie ältere Leute. Also ich sehe schon Freunde von mir, die viel schneller neue Apps irgendwie installieren als irgendwie meine Mama. Wenn ich jetzt auf ihr Handy schaue, da werden, glaube ich, über 6 Monate immer nur dieselben Apps zu sehen sein. Aber bei jüngeren Leuten, die sind gefühlt schon ein bisschen experimentierfreudiger und die Hoffnung ist schon, dass sie dann auch halt eben sehen, dass man eben durch diese Apps wie Bux oder Trade Republic oder eToro, dass man da halt eben ganz einfach seine allererste Aktie auch kaufen kann und dass es nicht so schlimm ist und nicht so dramatisch. Ja.
Vielleicht kurz vorm Abschluss noch.
Ich habe auch noch eine Frage.
Du hast noch Fragen?
Ja.
Frau Gott noch Fragen, dann stell du doch deine Chance.
Nee, aber sie hast wahrscheinlich relativ schnell beantwortet, aber du hattest in deinem Buch auch irgendwie die Vorbilder der 16- bis 25-Jährigen oder so aufgelistet. Und da sind irgendwie bei Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, auch Kylie Jenner und irgendwie Karl Lagerfeld, witzigerweise. Also jetzt wenig Deutsche, Angela Merkel war noch dabei und Karl Lagerfeld halt. Aber wer ist so dein Vorbild?
Puh, ganz schwierig. Ich habe nur Leute, die ich wirklich sehr gerne verfolge. Und da würde ich spontan wirklich auf die 3 Leute verweisen, auf die ich schon die letzten 9 Jahre verweise. Bill Gates, Warren Buffett und Melinda Gates, weil ich die einfach unglaublich krass finde, wie viel sie mit ihrem Engagement wirklich auf der Welt bewirken und wie viel Leid sie verringern, einfach nur durch zielgerichtete Investments. Und ich habe das auch, also wirklich seitdem ich ein Teenager bin, verfolge ich quasi diese 3 sehr krass auf ihrem Blog und lese halt immer auch alles mit, was sie so publizieren. Und ich kann da meistens eigentlich immer nur nicken, was die so von sich geben.
Ja, letzte Frage. Wir machen hier gerade nonverbale Kommunikation nebenbei. Also letzte Frage, würde ich sagen. Schulnote 1 bis 6, du weißt es, glaube ich. Fragen wir immer unseren Gast. Und bei dir machen wir was,
Andrea? Ich würde sagen, ja, so Jugend und Technologie, wie gut ist die deutsche Jugend, sag ich mal, bis 25 einschließlich, wenn ich dich mit reinnehme, aufgestellt in der Richtung? Sind die gut dabei? Geben die sich Mühe und ist da Hoffnung? Oder?
Ja, der Nachwuchs macht mir große Hoffnung und ich würde einen sehr gut erteilen und ich hoffe, dass das auch so bleibt und sich dann in 10 Jahren auch in der Politik natürlich auch wiederfindet, der Erkenntnisstand. Es bleibt abzuwarten. Ich weiß nicht, ob die Älteren da jetzt nachziehen.
Toll, unsere erste 1. Ja, Aya Jaff, vielen Dank und viel Erfolg mit deinem Buch.
Vielen lieben Dank, hat mich gefreut.